Deutschlandfunk.
Christine, was heißt das fürs Leben, wenn die innere Uhr nicht im 24-Stunden-Takt läuft?
Das bedeutet, dass man quasi in einem konstanten Jetlag lebt. Jeder Tag fühlt sich an, als wäre man am Vortag nach New York oder Tokio gereist oder vielleicht auch mal nur nach Athen.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Die Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Rhythmusstörung ist heute unser Thema. Christine, komplizierter Begriff und wir wollen drüber reden. Denn wenn die innere Uhr konstant anders tickt als die Umgebungsuhr, dann verschiebt sich ganz schön was im Leben.
Ja, wir schauen heute drauf, wie es eigentlich dazu kommen kann, dass die innere Uhr nicht in einem Rhythmus von 24 Stunden tickt, was das mit dem Leben der Betroffenen macht und wie sie wieder in den richtigen Rhythmus zurückfinden können.
Und in unserem Netzcheck heute sprechen wir über die Frage, ob häufige Albträume dazu führen können, dass wir früher sterben. Schön, dass ihr zuhört. Wir sind Dr. Christine Blume, Schlafforscherin und Schlaftherapeutin an der Uni Basel und den Universitären Psychiatrischen Kliniken in Basel. Das bist du. Hi Christine.
Hallo. Ja, und die Stimme, die ihr gerade gehört habt, gehört Ilka Knigge. Sie ist Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin und jede Woche die Partnerin hier an meiner Seite.
Christine, damit wir alle verstehen, was die Nicht-24-Stunden-Schlaf-Wach-Rhythmusstörung oder kurz Non-24 mit dem Alltag macht, lass uns mal durchgehen, wie so die Schlaf- und Wachzeiten einer betroffenen Person aussehen können. Wir nehmen jetzt einfach mal an, ich habe Non-24 und ich gehe heute so gegen 23 Uhr schlafen und stehe gegen 7 Uhr auf. Erstmal so ein üblicher Rhythmus in einem Arbeitsalltag, würde ich sagen. Wann bin ich dann am nächsten Tag müde genug, um schlafen zu gehen?
Also wenn du es heute gut geschafft hast, um 23 Uhr ein- und durchzuschlafen, dann wird es morgen erst zu einem späteren Zeitpunkt der Fall sein. Der Grund ist nämlich, deine innere Uhr, die synchronisiert nicht richtig mit dem 24-Stunden-Hell-Dunkel-Rhythmus der Erde. Ein innerer biologischer Tag dauert für deinen Körper also nicht wie für die meisten Menschen 24 Stunden, sondern eben länger. Im Durchschnitt sind es bei Non-24-Patientinnen und Patienten eher so 25 Stunden. Zumindest bei Non-24-Patientinnen und Patienten, die sehen können, die also nicht blind sind.
Genau, warum das Sehen bzw. Blindheit so eine wichtige Rolle spielen bei Non-24, das klären wir gleich noch.
Konkret bedeutet das aber jetzt für dich, wenn du heute um 23 Uhr schlafen gehst, dann fühlst du dich morgen erst ungefähr eine Stunde später so richtig reif fürs Bett, um 0 Uhr, also Mitternacht.
Wie laufen dann meine nächsten Tage und Nächte? Also was genau tut sich dann da?
Dass sich der Beginn deiner inneren biologischen Nacht, also der Zeitpunkt, zu dem deine innere biologische Uhr im Gehirn so auf Nacht umschwenkt, um eine Stunde nach hinten verschiebt, das ist kein einmaliges Ereignis, sondern das passiert jeden Tag. Das heißt, wenn du morgen um Mitternacht gut einschlafen kannst, dann ist es übermorgen 1 Uhr und in 7 Tagen erst 6 Uhr am Morgen. Und da wird jetzt auch wirklich deutlich, Menschen mit dieser nicht 24 Stunden Schlaf-Wach-Rhythmusstörung, die befinden sich bis auf wenige Tage wirklich dauernd in so einer Jetlag-Situation. Mhm. Also der Körper der Betroffenen, der reist dadurch innerlich jeden Tag um durchschnittlich eine Zeitzone nach Westen, obwohl sie ja in Wirklichkeit am gleichen Ort bleiben.
Ja, das ist ein super gutes Bild. Ich finde, das kann man dadurch total gut verstehen, was das eigentlich heißt. Lass uns an der Stelle mal für alle die Basics über die innere Uhr klären. Mal ganz grundsätzlich, also bei uns allen, wie zeigt uns die innere Uhr, welche Tageszeit es ist?
Also die innere Uhr, besser gesagt die Hauptuhr, die sitzt im Gehirn und man kann sie sich so ein bisschen vorstellen wie eine Dirigentin. Also sie gibt allen anderen Organen und Zellen im Körper den Takt vor. Und dafür hat sie verschiedene Mittel zur Verfügung. Einerseits Hormone, die sie steuern kann, die sich dann im ganzen Körper verteilen und so kommunizieren, es ist Tag oder eben Nacht. Melatonin, das Hormon der Nacht, das kennen viele. Aber zum Beispiel auch Cortisol, das kennen viele als Stresshormon. Man könnte aber auch sagen, das ist das Hormon der Wachheit oder das Hormon des Tages. Abgesehen davon ist auch die Körpertemperatur ein Signal. Die wird auch von der inneren Uhr gesteuert und schwankt im Laufe des Tages. Tagsüber steigt sie, am Abend sinkt sie dann und erreicht in den frühen Morgenstunden einen Tiefpunkt, bevor sie dann wieder ansteigt. Auch das ist ein Weg, wie die innere Uhr die Uhrzeit an Organe und Zellen im Körper kommuniziert. Und auch über das Nervensystem werden Informationen über die Tageszeit an den Rest des Körpers kommuniziert.
An welcher Stelle brauchen wir dann Licht, um synchronisiert zu sein?
Die innere Uhr, die hat einen eigenen Rhythmus. Also auch ganz ohne Licht. Wenn wir zum Beispiel mehrere Tage in einer dunklen Höhle verbringen würden, dann würde sie ihren Tag-Nacht-Rhythmus nicht einfach verlieren. Also das ist echt mega genial. Die tickt einfach in unserem Körper. Und es ist nicht einfach nur so, dass sie diesen Hell-Dunkel-Rhythmus der Erde widerspiegelt. Sie ist wirklich autark. Sie ist autonom und tickt da in unserem Körper. Aber was in so einer Höhlensituation passieren würde, ist, sie würde sich wohl etwas gegenüber dem Rhythmus der Welt außerhalb der Höhle verschieben, weil es eben keinen täglichen Abgleich zwischen der inneren Zeit im Körper und der äußeren Zeit in der Umgebung mehr gibt. Ihr fehlt nämlich der wichtigste Takt, beziehungsweise wir nennen es auch Zeitgeber, das Licht und damit auch der Wechsel zwischen Helligkeit und Dunkelheit. Anders gesagt, wir brauchen das Licht, damit die innere Uhr im Einklang mit dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde bleibt. Da findet jeden Tag ein Abgleich statt, das merken wir gar nicht. Aber so können wir eben in diesem 24-Stunden-Rhythmus der Erde leben.
Also bei Non-24 ist es wirklich wichtig, ob man sehend ist oder nicht. Aber erstmal noch zur inneren Uhr. Du hast ja schon öfter gesagt, dass es viele Menschen gibt, deren Tag eben nicht genau die 24 Stunden dauert. Gibt es da so eine Durchschnittsdauer oder vielleicht auch so eine Tageslänge, die die meisten inneren Uhren durchlaufen?
Also im Alltag, so in unserem Leben, da tickt die innere Uhr der allermeisten Menschen eben in einem 24-Stunden-Rhythmus. Wir sind ja mit der Umgebung synchronisiert. Aber du hast recht, wenn wir es schaffen, den ganz unbeeinflussten Rhythmus der inneren Uhr zu messen, also wie sie tickt, wenn es eben keine Taktgeber aus der Umgebung gibt, und das kann man in Forschungsstudien machen, dann dauert der innere Tag der meisten Menschen etwas länger als 24 Stunden. So 24 Stunden und 12 Minuten. Hm. Aber wie gesagt, also wir merken davon in der Regel nichts, weil wir uns eben gut an den 24-Stunden-Rhythmus der Erde anpassen können, über das Tageslicht vor allem.
Welche Körperfunktionen werden denn alle durch diesen Rhythmus gesteuert? Du hast eben die Hormone schon angesprochen, aber vielleicht machen wir mal so noch das größere Bild auf.
Ja, also man kann eigentlich wirklich sagen, wirklich eigentlich alle Körperfunktionen sind auf dem einen oder anderen Weg durch die innere Uhr beeinflusst. Also von der Körpertemperatur über die Ausschüttung von Hormonen bis zu Funktionen von Organen wie der Niere, der Leber, der Bauchspeicheldrüse oder dem Gehirn. Das merken wir, weil dieses System so genial ist, im Alltag eigentlich gar nicht. Aber wer schon mal einen Jetlag erlebt hat, also diese Situation, wenn die innere Uhr eben nicht in Einklang mit der Uhrzeit in der Umgebung tickt, der weiß, wie unangenehm das ist.
Ja, auf jeden Fall. Was passiert im Körper, wenn dieser Rhythmus nicht durch das Licht immer wieder auf die 24 Stunden korrigiert wird?
Dann verschieben sich eben diese Körperrhythmen gegen die Zeit in der Umgebung. Also Melatonin wird dann zum Beispiel nicht mehr in der Nacht ausgeschüttet, sondern am Vormittag. Das bringt den Schlaf-Wach-Rhythmus dann durcheinander. Und auch bestimmte Organe, die arbeiten einfach wie wenn sie einen falschen Schichtplan bekommen hätten. So kann man sich das vorstellen. Also es ist wirklich wie so ein Jetlag, aber der hört leider nie auf.
Dann lass uns jetzt mal klären, wer betroffen ist.
Grob unterscheidet man zwei Gruppen von Menschen mit dieser Non-24-Hour-Rhythmusstörung. Sehende und blinde Menschen, also Menschen, bei denen wirklich keine Lichtinformationen die innere Uhr im Gehirn erreichen. Und es ist ganz wichtig, diese beiden Gruppen zu unterscheiden, weil eben auch die Ursache für die Rhythmusstörung damit bei den beiden Gruppen unterschiedlich ist.
Dann lass uns erstmal bei blinden Menschen bleiben. Es gibt ja blinde Menschen, die hell und dunkel wahrnehmen und Menschen, die vollständig blind sind. Wie beeinflusst denn dieser Unterschied das Risiko, von Non-24 betroffen zu sein?
Ja, genau. Also du hast es gerade schon gesagt, es gibt Menschen, die können zwar ihre Umgebung nicht mehr sehen, aber die Netzhaut, die funktioniert eigentlich noch und auch die Weiterleitung von Lichtinformationen an die innere Uhr. Also die Ursache der Blindheit, die liegt an einer anderen Stelle. Außerhalb der Augen. Weil die Lichtinformation jetzt in diesem Fall aber noch die innere Uhr erreicht, funktioniert auch die Synchronisation mit dem Hell-Dunkel-Rhythmus der Erde noch. Dann gibt es aber auch Menschen, bei denen gar keine Lichtinformationen mehr zur inneren Uhr gelangen. Zum Beispiel, weil die Verbindung zwischen Augen und innerer Uhr unterbrochen ist oder auch die Netzhaut einfach nicht funktioniert, also keine Lichtsignale aufnehmen kann. Und diese Menschen, die wirklich vollständig erblindet sind, bei denen keine Lichtinformation mehr zur inneren Uhr gelangt, die haben ein Risiko für diese Non-24-Hour-Rhythmusstörung. Und man geht davon aus, dass mehr als die Hälfte der Menschen, bei denen das so ist, also keine Lichtinformation vom Auge zur inneren Uhr fließen können, diese Rhythmusstörung hat. Bei den anderen 50%, da liegt der Rhythmus der inneren Uhr vermutlich so nah an den 24 Stunden, dass sie einfach auch ohne diesen Abgleich zwischen innerer Zeit und Umgebungszeit auskommen und das relativ gut funktioniert.
Ja, abgesehen von der Blindheit, gibt es noch weitere Faktoren, die beeinflussen, ob jemand betroffen ist?
Ja, also das Geschlecht scheint eine Rolle zu spielen. Mhm. Rund 70-85% der Fälle betreffen Männer.
Ah ja, interessant, okay. Wir haben ja eben diesen Beispielfall durchgesprochen, aber ich nehme mal an, jeder Mensch ist da ja wahrscheinlich auch ein bisschen individuell und da können durchaus unterschiedliche Rhythmusverschiebungen auftreten, ne? Wie können die aussehen?
Genau, also im Beispiel, das wir gerade durchgesprochen haben, da hatte diese fiktive Person ja eine Rhythmuslänge von 25 Stunden. Jetzt ist es so, bei sehenden Menschen mit dieser Non-24-Hour-Rhythmusstörung, da geht die Spannweite von so knapp 24,5 bis wirklich 26,5 Stunden. Also das bedeutet, es gibt eben Unterschiede in der Geschwindigkeit der Verschiebung gegenüber dem Tag-Nacht-Rhythmus der Erde. In der Literatur, muss man sagen, gibt es bei sehenden Menschen wohl aber keinen Fall, wo der Rhythmus kürzer als 24 Stunden war. Also das ist eigentlich immer eben so, dass die innere Uhr dann in einem Rhythmus tickt, der länger ist als 24 Stunden. Und auch bei vollständig blinden Menschen ist der Rhythmus in der Regel länger als 24 Stunden. Da findet man eben in der Fachliteratur sowas, so eine Spannweite von knapp 24 bis gut 25 Stunden. Man sieht aber in allen Fällen, kann das auch durchaus eine deutliche Abweichung von den 24 Stunden bedeuten, bis zu 2,5 Stunden.
Ja, auf jeden Fall. Das ist wirklich viel. Können wir da so von Zyklen sprechen? Also früher oder später schläft eine Person ja wieder einige Nächte zu einer, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, üblichen Zeit, ne? Also zur Nachtzeit.
Ja, also je nachdem, wie stark der Rhythmus von den 24 Stunden abweicht, gibt es natürlich schon immer wieder wenige Tage, in denen der innere Rhythmus mehr oder weniger gut zum Hell-Dunkel-Rhythmus der Erde passt. Ich würde jetzt aber hier trotzdem nicht von Zyklen sprechen, weil wenn man in der Medizin eben von Zyklen spricht, dann meint man häufig, dass eine Erkrankung mal da ist und dann gibt es eine Pause, dann kommt die wieder. Also bezeichnet man manchmal auch so als episodischen Verlauf. Und das ist hier nicht der Fall. Also da muss man sagen, das ist was, das geht nicht wieder weg, außer man behandelt es.
Dann lass uns mal drüber sprechen. Wie entsteht denn die nicht 24-Stunden-Schlaf-Wach-Rhythmusstörung bei sehenden Menschen?
Das ist nicht abschließend geklärt, beziehungsweise vermutlich ist es auch eine Kombination von verschiedenen Faktoren, die da zusammenwirken in einer unterschiedlichen Gewichtung. Also die betroffenen Personen haben recht sicher von Natur aus schon einen sehr langen inneren Tag. Ich habe vorhin schon gesagt, also im Durchschnitt 25 Stunden, das ist relativ lang. Damit haben die auch schon mal eine innere Tendenz, jeden Tag etwas später ins Bett zu gehen. Und dann kommen möglicherweise noch Dinge wie viel Licht am Abend oder auch Schwierigkeiten, am Abend den Absprung zu schaffen dazu. Die Betroffenen gehen dann sehr spät ins Bett, bekommen aber, weil sie so spät ins Bett gehen und dann vielleicht auch spät aufstehen, kaum Licht am Morgen. Und diese Kombination, die kann dann dazu führen, dass die Synchronisation von innerem Rhythmus und dem Hell-Dunkel-Rhythmus der Erde einfach nicht mehr so gut klappt. Also hier spielt auch das Verhalten eine wichtige Rolle. Es gibt aber auch neuere Erkenntnisse, die zeigen, dass zumindest manche Betroffene auch Lichtreize generell anders verarbeiten als Menschen, die das eben nicht haben, die nicht diese Non-24-Hour-Rhythmusstörung haben. Das bedeutet auch, bei diesen Menschen ist vielleicht die Synchronisation anders oder sie funktioniert nicht so gut. Und als letzten Punkt muss man auch noch sagen, je stärker der innere Rhythmus von diesem 24-Stunden-Rhythmus der Erde abweicht, desto schwieriger wird auch die Synchronisation. Also wenn ich wirklich einen inneren Rhythmus von sowas wie 26,5 Stunden habe, das ist so eine starke Abweichung, da reicht möglicherweise der Hell-Dunkel-Rhythmus nicht mehr aus, um mich auf diese 24 Stunden einzunorden.
Wie viele Menschen sind denn betroffen?
bei vollständig blinden Menschen, das sind es sehr viele, also ungefähr über 50%. Manche Studien sprechen sogar von 70%. Bei sehenden Menschen dagegen ist die Störung wohl eher selten, aber genaue Zahlen gibt es da auch nicht. Also man geht davon aus, dass viele auch einfach nie eine Diagnose bekommen. Ab und zu kommt es aber auch vor, dass sich Betroffene hier an unser Zentrum in Basel wenden. Aber auch das ist jetzt nicht so, dass das täglich passiert.
Was bedeutet das denn für Menschen, wenn die Synchronisation mit der Außenwelt eben durch Licht nicht mehr funktioniert? Also wie sehr verändert Non-24 dann am Ende das Leben?
Also das kann schon einfach einen extremen Leidensdruck bedeuten. Ich habe das auch schon mal bei Patientinnen und Patienten mitbekommen, die eben bei uns in Basel betreut wurden. Man muss ja sagen, diese Auswirkungen, die betreffen einfach alle Lebensbereiche. Also da klappt es dann mit dem Studium nicht mehr, mit der Arbeit schwierig. Eine Kollegin von mir hatte neulich auch einen Patienten mit Non-24-Hour-Syndrom in der Schlafambulanz. Und da hat sie dann wirklich auch überlegt, wie oft im Monat sie den überhaupt sehen kann. Weil selbst wenn sie die Termine am Vormittag, dann am Nachmittag und am frühen Abend macht, dann klappt es halt irgendwann nicht mehr, mit dieser Rhythmusverschiebung mitzugehen. Und ja, vermutlich macht so eine Störung auch echt einsam.
Ja, ich stelle mir auch vor, dass es zeitweise total schwierig ist, seine Freunde und Familie zu sehen.
Ja, weil manchmal geht das wirklich nur an wenigen Tagen im Monat wirklich gut.
Kann es denn schlecht für die Gesundheit sein, wenn die innere Uhr und die Tag-Nacht-Zeiten im Außen nicht synchron laufen?
Ja, also so eine konstante Jetlag-Situation, die ist sicher nicht gut. Also wir wissen ja auch beispielsweise von Schichtarbeitenden, wie negativ sich Arbeiten gegen den Rhythmus der inneren Uhr auf die Gesundheit auswirken kann. Ich kenne jetzt aber keine Studie speziell zu den gesundheitlichen Auswirkungen bei Patientinnen und Patienten mit dieser Rhythmusstörung. Man sollte aber sicher versuchen, das zu behandeln und die Synchronisation zu unterstützen, sodass diese Symptome nicht mehr so stark sind oder vielleicht sogar verschwinden.
Okay, dann lass uns drüber sprechen, wie die nicht 24 Stunden Schlaf-Wach-Rhythmusstörung behandelt werden kann. Lichttherapie am Morgen, könnte ich mir vorstellen, kann helfen. Also wie kann sie helfen? Wem kann sie helfen?
Ja, also bei sehenden Menschen mit dieser Störung ist das auf jeden Fall empfohlen, denn Licht am Morgen schubst ja die innere Uhr etwas an und sorgt eben dafür, dass sie am Abend früher auf Nacht umschaltet. Und genau das braucht man, wenn der Rhythmus der inneren Uhr eben etwas länger ist als 24 Stunden. Da muss man ein bisschen beschleunigen, damit dann der Rhythmus der inneren Uhr in 24 Stunden passt. Gleichzeitig sollte man aber auch Licht am Abend eher meiden, denn das wäre im Gegensatz zum Licht am Morgen genau das falsche Signal an die innere Uhr, nämlich sowas wie, es ist noch gar nicht so spät, du kannst dir noch Zeit lassen.
Melatonin einnehmen am Abend machen ja auch Menschen, die nicht betroffen sind von Non-24 manchmal, um früher ins Bett gehen zu können, als es ihr Rhythmus eigentlich vorgibt. Also bei einem Jetlag zum Beispiel kann das ja wirklich gut helfen. Kann Melatonin denn vielleicht auch Betroffenen von Non-24 helfen?
Ja, kann es, weil es eben von außen der inneren Uhr sagt, so, hey, du weißt es vielleicht noch nicht, aber es wäre dann jetzt Zeit zu schlafen. Bei blinden Menschen hat sich zum Beispiel bewährt, dass sie Melatonin einige Zeit vor dem Zubettgehen einnehmen. Also viele Menschen, die das so als Supplement nehmen, nehmen es ja vermutlich recht kurz, bevor sie ins Bett gehen. Das ist hier etwas anders. Da liegt dann eher auch mehr Zeit zwischen der Einnahme und dem Zubettgehen. Aber auch sehende Menschen mit Non-24-Hour-Rhythmusstörung, denen kann Melatonin helfen. Das genaue Vorgehen und die Dosis sollte man aber am besten mit einem Arzt oder einer Ärztin besprechen, die da idealerweise auch Expertise hat, weil man würde eigentlich keine langfristige Einnahme von Melatonin empfehlen. Und hier müsste man natürlich eine Ausnahme dann machen.
Ich habe gelesen, in den USA gibt es auch ein Medikament, das für blinde Menschen mit Non-24 zugelassen ist. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, du meinst vermutlich das Tasimelteon. Das ist aber sogar auch in der EU zugelassen, in der Schweiz allerdings nicht. Dieser Wirkstoff, das ist ein sogenannter Agonist an den Melatoninrezeptoren. Also man könnte sagen, der imitiert die Wirkung von Melatonin. Und dieses Medikament, das wird dann jeden Abend vorm Schlafengehen eingenommen und hilft in Studien ungefähr 60% der Patientinnen und Patienten, sich dann an den 24-Stunden-Rhythmus der Erde anzupassen. Hat allerdings, wie die meisten wirksamen Medikamente, auch Nebenwirkungen, sowas wie Kopfschmerzen, Albträume oder auch ungewöhnliche Träume gehören dazu den häufigsten Nebenwirkungen.
Okay. Was kann denn sonst noch helfen?
Ja, insbesondere bei sehenden Menschen, bei denen eben auch das Verhalten eine Rolle spielt, muss man natürlich auch eben an diesem Verhalten arbeiten. Also zum Beispiel Menschen, die bis spät in die Nacht gamen oder so Serien suchten oder auch so etwas wie Spielsucht, wo dann sehr viel Zeit auch in der Nacht im Casino beispielsweise verbracht wird, kann ein Verhalten sein, was zu so einer Non-24-Hour-Störung führt. Da muss man sagen, da müsste man einen ganz klaren Schlaf-Wach-Rhythmus etablieren, generell auch eine gute Schlafhygiene, auch sowas wie Energy Drinks oder Koffein spielt da natürlich rein. Da muss man vorsichtig sein.
Über Schlafen. Netzcheck.
Wer häufig Albträume hat, könnte früher sterben. So liest sich das in einer Studie, die letztes Jahr beim Kongress der European Academy of Neurology vorgestellt wurde. Wichtig, diese Studie wurde zwar auf dem Kongress vorgestellt, aber sie ist noch nicht publiziert, also auch nicht von unabhängigen Forschenden begutachtet worden, nennt sich Peer Review. Heißt, man hat jetzt bei dieser Studie nur so einen kleinen Sneak Preview bekommen, aber weil die Forschungsergebnisse auch wirklich schon in vielen Schlagzeilen vorgekommen sind, dachten wir, wir können hier im Podcast auf jeden Fall mal drüber reden und das mal für euch einordnen. Christine, du hast es dir für uns genauer angeschaut. Was konnten denn die Forschenden rausfinden?
Ja, das, was die Forschenden da rausgefunden haben, das ist schon spannend. Also sie berichten, wer früher im Leben mehr Albträume hat, hat ein höheres Risiko, früher zu versterben. Und auch die biologische Alterung ist bei diesen Menschen beschleunigt. Also das biologische Alter, das steigt schneller als das chronologische Alter. Häufige Albträume, das heißt hier mindestens einmal pro Woche, sagen das vorzeitige Versterben sogar besser vorher in dieser Studie als bekannte Risikofaktoren wie Rauchen oder Übergewicht. Das ist schon beeindruckend. Mhm. Aber man darf halt jetzt nicht den Fehler machen und daraus schließen, dass mehr Albträume dazu führen, dass man schneller altert und früher verstirbt. Weil ob die Albträume die Ursache dafür sind, das hat die Studie eben nicht geklärt. Die sagen nur, da gibt es einen Zusammenhang. Eine mögliche Erklärung ist nämlich auch, dass häufige Albträume einfach großen Stress für die betroffene Person bedeuten und auch den Schlaf stören und dass Stress und wenig oder schlechter Schlaf nicht gut sind und auch eben die biologische Alterung beschleunigen können. Die Erkenntnis ist gar nicht so neu. Klar ist aber auch, belastende Albträume, die kann und sollte man behandeln, wenn sie oft auftreten und möglicherweise eben auch die Ursache, wenn man eine dafür findet.
Dann sagen wir euch an der Stelle, danke euch sehr fürs Zuhören, dass ihr wieder geklickt habt. Und wenn ihr Feedback habt oder Themenvorschläge, Themen, über die wir ganz dringend mal reden sollen, dann schreibt uns gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Wir versprechen, wir lesen all eure Mails, aber es kann manchmal ein bisschen dauern, bis wir darauf antworten. Und bis dahin, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.